Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein, guten Morgen. Heute lassen wir den Geist aus der Flasche mit einem Geistlichen. Der wird auch Whisky-Vikar genannt. Für Wolfgang Rothe hat Whisky viel mit Religion zu tun. Und er kann mit Whisky Menschen erreichen, die sonst niemals eine Kirche betreten würden. Die Hemmschwelle ist für viele zu hoch, sagt der Münchner Theologe hier und heute und schaut mit uns ins Glas und in die Geschichte. Glaube und Genuss, Spiritualität und Spirituose, darum geht es heute in Ihren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Dazu herzlich willkommen. Er sammelt Whisky-Witze und er veranstaltet Whisky-Wallfahrten. Wolfgang Rothe ist katholischer Priester, ist zweifach promoviert in Kirchenrecht und Theologie und er arbeitet als Seelsorger in München, genauer als Pfarrvikar in München-Perlach. Was ihn am Whisky fasziniert, darum geht es jetzt und hier. Und selbstverständlich sagen wir vorneweg ganz laut und deutlich, so wie Medikamente nicht nur heilen, sondern auch Risiken und Nebenwirkungen haben können, macht maßloser Alkoholkonsum krank. Und zwar nicht nur billiger Fusel, wie das auf unseren Straßen zu beobachten ist, auch edle Getränke machen krank, wenn maßlos konsumiert. Deswegen sagt Wolfgang Rothe, er trinkt keinen Whisky, er verkostet ihn. Womit gesagt sein soll, es geht um Genuss, nicht um blanken Konsum. Sein erstes Whiskybuch hieß Wasser des Lebens, Einführung in die Spiritualität des Whiskys. Im zweiten ging es um Whisky-Wallfahrten. In diesem Frühjahr sind seine Whisky-Witze erschienen in einem römisch-katholischen Verlag der Benediktiner. Mit Wolfgang Rothe geht es jetzt um Spiritualität in mehrfachem Sinne, ein Gespräch, das wir vor der Sendung aufzeichnen bzw. aufgezeichnet haben. Guten Morgen, Herr Rothe.
Guten Morgen, Herr Mein.
Der Teufel hat den Schnaps gemacht, Herr Rothe. So sang es einst Udo Jürgens. Er hat den Schnaps gemacht, um uns zu verderben. Völlig falsch, sagen Sie. Was ist aus Ihrer Sicht korrekt? Wer hat ihn gemacht, den Schnaps, den Whisky?
Zumindest was den Whisky anbelangt, waren es christliche Mönche, die ihn erfunden haben. Und zwar geht Whisky auf die frühe Zeit der iroschottischen Kirche zurück und es waren Mönche, es war also hinter Klostermauern, dass irgendwann irgendein Mönch auf die damals geniale Idee kam, aus vergorener Getreidemeische hochprozentigen Alkohol zu destillieren, was man bis dahin immer nur aus Wein gemacht hatte, den man sehr teuer und aufwendig nach Irland bzw. Schottland importieren musste.
Sie sprechen konsequent vom Wasser des Lebens, wenn Sie von Whisky sprechen. Was bedeutet Whisky? Wie leiten Sie diesen Namen her?
Whisky bedeutet übersetzt Wasser des Lebens. Und zwar findet man diesen Zusammenhang bereits in der ältesten erhaltenen urkundlichen Erwähnung schottischen Whiskys. Die geht auf das Jahr 1494 zurück. Man findet sie in den Steuerunterlagen der schottischen Könige. Und dort wird von einem Benediktinermönch namens John Corr berichtet, der eine größere Menge Gerstenmalz, nämlich um die 500 Kilogramm, versteuern musste, um daraus Aqua Vitae herzustellen. Aqua Vitae ist lateinisch und heißt übersetzt Wasser des Lebens. Und wenn man diesen Begriff Wasser des Lebens bzw. Aqua Vitae in die schottisch-gälische Sprache übersetzt, dann heißt das Uschgebaha. Und dieser Begriff Uschgebaha, der ist offenbar so häufig und gern verwendet worden, dass er im Laufe der Zeit zum Begriff Whisky zusammengeschrumpft wurde. Also Whisky ist eine Kurzfassung des Begriffs Wasser des Lebens und der geht ursprünglich auf die Bibel zurück.
Schon im Namen Whisky also erkennen Sie einen Zusammenhang von Spiritualität und Spirituose. Wie ist denn dieser Zusammenhang aus Ihrer Sicht zu kennzeichnen?
Also zunächst mal ist dieser historische Zusammenhang da. Whisky wurde also hinter Klostermauern erfunden und über viele Jahrhunderte hinweg auch hinter Klostermauern weiter verbessert. Denn in den Klöstern gab und gibt es in der Regel eine Krankenstation. Und im frühen Mittelalter, als man den Whisky erfunden hat, gab es ja keinerlei anderweitige medizinische Infrastruktur. Und so hatten die Krankenstationen der Klöster eine große Bedeutung auch für die Leute, die in der Umgebung lebten. Und um medizinische Tinkturen nicht nur dauerhaft haltbar zu machen, sondern auch steril, hat man diese mit hochprozentigem Alkohol angesetzt. Und diesen hochprozentigen Alkohol, den musste man destillieren. Und insofern war die Kunst der Destillation in den frühen Klöstern in jedem Fall schon ein gut geübter und gekonnter Brauch.
Die Mönche wollten also leidenden Menschen mit Whisky Leben erleichtern oder es retten. Wann genau ist denn das passiert? Lässt sich das genauer nachweisen?
Das lässt sich leider nicht mehr nachweisen, weil in der Reformationszeit in Schottland alle Klöster aufgelöst und zerstört worden sind und mit ihnen auch die klösterlichen Archive. Man kann allerdings in so mancher Klosterruine noch die Überreste mittelalterlicher Brau- und Destillationseinrichtungen erkennen und so nachvollziehen, dass das in den Klöstern durchaus ein üblicher Brauch war, der letztlich auf die christliche Nächstenliebe zurückgeht, weil die Mönche eben kranken, leidenden Menschen durch ihre medizinischen Tinkturen helfen wollten. Und dazu brauchten sie eben den hochprozentigen Alkohol, der erst deutlich später zum Genussmittel geworden ist. Irgendwann ist wahrscheinlich mal jemand drauf gekommen, dass das, was den Menschen gut tut, auch ganz gut schmeckt.
Die Rolle der irischen und schottischen Mönche im Mittelalter ist ja für die Geschichte des Christentums insgesamt kaum zu unterschätzen. Was geht auf deren Kappe über den Whisky hinaus?
Die irisch-schottische Kirche hat gerade auch für uns in Mitteleuropa eine sehr große Bedeutung, weil die Mönche in Irland und Schottland sehr häufig das Ideal der sogenannten Peregrinatio, des Wanderns, des Unterwegsseins, der Heimatlosigkeit um ihres Glaubenswillens gelebt haben. Das heißt, sie sind aufgebrochen, um anderswo ihren Glauben zu leben und auf diese Weise auch von ihrem Glauben Zeugnis zu geben. Und so sind viele iroschottische Mönche von Irland oder Schottland aufgebrochen und in unseren mitteleuropäischen Raum gekommen, haben sich dort niedergelassen. Und der Glaube, gerade im süddeutschen Raum, geht weithin auf iroschottische Glaubensboten zurück.
Wir halten fest, Whisky hat seinen Ursprung im iroschottischen Mönchtum. Sie sagen darüber hinaus, nur wenn das verstanden wird, kann Whisky richtig verstanden und genossen werden. Was fehlt denen, die diesen Zusammenhang nicht sehen?
Ob denen etwas fehlt, das möchte ich gar nicht mal sagen. Man kann den Whisky auch sicherlich so genießen. Aber Whisky ist ja nicht nur ein Getränk, ein Genussmittel, sondern auch ein Kulturgut. Und Whisky als Kulturgut spiegelt gerade auch etwas von dieser langen Geschichte zurück, von dieser Spiritualität, von der Geisteshaltung, aus der heraus er erfunden wurde. Und insofern ist es ein sehr schöner, bereichernder Zugang für den Whisky-Genuss, wenn man etwas auch über seine Geschichte und seine Verwurzelung im christlichen Mönchtum, im christlichen Glauben weiß.
Wolfgang Rothe, auch Whisky Vikar genannt, im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Rothe, lassen Sie uns etwas grundsätzlicher werden. In allen Religionsgemeinschaften gibt es eher puritanische und eher lustbejahende Haltungen und Strömungen. Wie begründen Sie Ihre Neigung, auch potenziell Gesundheitsschädigendes wie den Whisky als irdischen Genuss quasi abzusegnen? Jetzt bitte Sie als Theologe.
Also grundsätzlich ist es mir ein großes Anliegen, immer auch das Gebot der Mäßigung ins Gespräch zu bringen. Als Genussmittel tut man sich selbst keinen Gefallen, wenn man den Whisky maßlos genießt. Denn je mehr man davon genießt, desto geringer wird der Genuss. Er nimmt nicht zu, sondern er nimmt ab, weil man abstumpft und am Ende vielleicht sogar krank wird. Was die Begründung, die Rechtfertigung aus christlicher Sicht ausmacht, da macht es mir Jesus relativ leicht, indem er sein erstes Wunder gewirkt hat, indem er rund 600 Liter Wasser in Wein verwandelt hat, bei der Hochzeit zu Kana. Und selbst wenn man davon ausgeht, dass bei der Hochzeit zu Kana mehrere hundert Leute anwesend waren, sind 600 Liter doch eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass zum Zeitpunkt des Wunders ja die ursprünglich vorgesehenen Weinvorräte für diese Hochzeit bereits aufgebraucht waren.
Ein weiterer wichtiger Punkt, was die Spiritualität dieser Spirituose betrifft, der Faktor Zeit ist zentral, also bei der Entstehung des Whiskys.
Genau.
Wie wirkt sich die Zeit aus?
Whisky wird grundsätzlich mal aus drei Zutaten hergestellt, nämlich aus Gerstenmalz, Wasser und Hefe. Und ich lege Wert darauf, immer darauf hinzuweisen, dass noch eine vierte Zutat mit dazukommt, nämlich die Zeit. Erst die Zeit macht aus einem relativ wenig geschmackvollen Brand eben einen kostbaren, köstlichen Whisky. Von Gesetzes wegen muss auch ein Whisky mindestens 3 Jahre reifen, bevor er überhaupt Whisky heißen darf und als Whisky verkauft werden darf. Also die Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor für die Herstellung von Whisky. Und sehr häufig reift ja auch Whisky deutlich länger als nur die gesetzlich vorgeschriebenen 3 Jahre, nämlich 10 Jahre, 12 Jahre oder sogar 20, 25 oder noch länger. Also die Zeit ist ein wichtiger Faktor, um den Whisky zu dem zu machen, was er eigentlich sein soll.
Und somit ist die Verkostung von Whisky eine Meditation über Zeit, Vergänglichkeit, Reifung.
Genau. Man kann sich also beim Whisky-Genuss durchaus bewusst machen, was in der Zeit, in der der Whisky entstanden ist, auch mit einem selbst passiert ist. Also ich lade die Leute sehr gerne ein, sich mal bei der Verkostung, sagen wir, eines 12-jährigen Whiskys vorzustellen. Wer war ich selbst vor 12 Jahren? Wo war ich? Was habe ich gemacht? Wie habe ich gelebt? Wie habe ich mich seitdem weiterentwickelt? Was habe ich hinzugelernt? Wie hat sich mein Leben verändert? Und auf diese Weise, Sie haben es richtig gesagt, wird die Verkostung eines Whiskys beinahe so etwas wie eine Meditationsübung.
Was ist denn vergleichbar, wenn wir uns Meditation und Verkostung anschauen? Wo sehen Sie da Parallelen?
Die Verkostung folgt im Grunde einem regelrechten Ritus. Das heißt, es gibt bestimmte Abläufe, die sich an den menschlichen Sinnesorganen orientieren, um den Whisky eben mit allen 5 Sinnen der Reihe nach sozusagen wahrzunehmen. Und durch diesen geregelten Ablauf, diesen rituellen Ablauf, gleicht der Whisky auch in diesem Punkt schon einer Art Meditationsübung oder man könnte auch fast sagen einer Art Liturgie.
Sie haben die Sinnesorgane schon angesprochen mit Auge, Nase, Hand, Mund und Herz.
Genau.
Und sagen letztlich, der Whisky sei so etwas wie ein Mittel, mit dem wir zur Tiefe unserer Existenz vorstoßen können, weil ein guter Whisky Tiefe hat.
Ja, die menschlichen Sinnesorgane sind ja die Möglichkeiten, die wir Menschen haben, um mit unserer Umwelt in Kontakt zu treten. Einerseits, um Impulse aus unserer Umwelt aufzunehmen und andererseits auch Impulse auszusenden, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und aus christlicher Sicht betrachtet sind also die Sinnesorgane die Wege, die Gott uns geschenkt hat, um mit der Welt, in die er uns hineingestellt hat, in Kontakt zu treten. Und bei der Whisky-Verkostung kann man den Einsatz der Sinnesorgane sehr schön trainieren und kennenlernen und damit auch einen vertieften Zugang zu seiner eigenen Existenz und zur Welt, die einen umgibt, finden.
Wolfgang Rothe, Whisky-Vikar in München. Ich habe schon zu Beginn vor den Gefahren von Alkohol gewarnt. Nun ist es ja schon merkwürdig und fragwürdig, am frühen Vormittag über Alkohol in Form von Whisky zu reden, zumal es Religionsgemeinschaften gibt, in denen Alkohol ausgesprochen kritisch gesehen wird. Wie schauen Sie als Theologe auf die Gefahren und Nebenwirkungen dieses Heilmittels Whisky?
Es ist mir sehr wichtig, auf diese Gefahren ganz deutlich und immer wieder hinzuweisen. Der Whisky ist ein Getränk, ein Genussmittel, was einen sehr hohen Prozentsatz Alkohol enthält. Und Alkohol in großen Mengen ist in erheblichem Maße gesundheitsschädlich. Das muss man immer wieder sehr deutlich betonen. Auf der anderen Seite ist der menschliche Organismus auch recht gut darauf vorbereitet, mit kleinen Mengen Alkohol gut umzugehen. Die kann also der menschliche Körper sehr gut verkraften und auch umwandeln. Insofern ist es wichtig, dass man das rechte Maß wahrt, und die Mäßigung gehört ja auch zu den 4 sogenannten Kardinaltugenden, und insofern kann man vom Whisky durchaus lernen, wie man diese Tugend im eigenen Leben verwirklicht.
In Ihrem jüngsten Buch bieten Sie Whisky-Witze an. Welche spirituelle Wirkung hat der Witz?
Der Witz ist wahrscheinlich die beste Medizin, die es überhaupt gibt, weil sie vollkommen nebenwirkungsfrei ist. Insofern hat eine humorvolle Lebensauffassung durchaus eine gesundheitsfördernde Wirkung. Und damit geht sie eben mit der Geschichte des Whiskys einher, der ja ursprünglich eben auch erfunden wurde, um als Heilmittel zu dienen.
Wo haben Sie diese Witze gefunden?
Die habe ich über viele Jahre hinweg gesammelt, zum Teil in Schottland, zum Teil in Irland, zum Teil in ganz anderen Zusammenhängen. Das, was bei mir mit dem Wort Whisky in den einzelnen Witzen versehen ist, das hat im Ursprung nicht unbedingt den Whisky gehabt, sondern allgemein Schnaps oder ein Getränk. Also da habe ich auch manches ein bisschen
nachgeholfen.
Ja, adaptiert sozusagen.
Manchmal entsteht ja der Eindruck, dass Kirchen humorfreie Zonen sind.
Allerdings, ja.
Dass zumindest ein bestimmter Teil der Vertreter von Religionsgemeinschaften zum Lachen in den Keller geht. Sie sagen allerdings, also Sie sagen, der Eindruck ist berechtigt.
Der ist auf jeden Fall berechtigt. Die Kirche oder überhaupt Religion, die präsentiert sich heutzutage sehr oft in einer Art Verteidigungshaltung. Die fühlt sich von wem auch immer angegriffen, in Frage gestellt. Und das finde ich einen ganz und gar unangemessenen Ansatz, denn ich erlebe es selbst immer wieder, wenn ich auf Whisky-Messen oder auf Treffen mit Whisky-Freunden bin, dass die Menschen mir als Geistlichen sehr offen und unvoreingenommen begegnen, wenn ich nicht gleich mit der moralischen Keule und den Dogmen daherkomme, was ich auch nicht tue. Und dann ist man sehr schnell im Gespräch und kommt auch auf Themen, die die Menschen wirklich beschäftigen. Und die sind oft sehr religionsnah.
Es ist also vor allem der Moralist, der selten lacht.
Genau. Also der Moralismus ist für mich der größte Feind des Christentums und auch das Gegenteil von Moral.
Humor hat ja auch was mit Selbstironie zu tun. Sie lassen sich für Ihr Whisky-Witze-Buch im Schottenrock und mit Priesterkragen fotografieren. Ist das Ausdruck von Selbstironie oder verstehen Sie das fotoprogrammatisch?
Es hat durchaus einen selbstironischen Aspekt, aber für mich ist es auch ein wenig programmatisch, weil Whisky eben etwas ist, was sehr in der iroschottischen Kultur verwurzelt ist, und indem ich den Kilt, den sogenannten Schottenrock, trage, bringe ich eben zum Ausdruck, dass Whisky mehr ist als nur ein Genussmittel, ein Getränk, sondern eben ein kultureller Aspekt. Und bei vielen Menschen geht das auch Hand in Hand. Das heißt, Menschen, die den Whisky lieben, die lieben auch Schottland, die lieben Irland, die lieben die Geschichte und die Kultur dieser Länder.
Wolfgang Rothe, ich möchte ein paar Bedenken äußern. Das ist ja so, dass ein bestimmtes Milieu in unserem Land gerne denunzierend von alten weißen Männern spricht, zu denen wir beide auch bald gehören. Sie sind Jahrgang 1967. Eines muss man mal sagen. Also wenn es ein alte weiße Männergetränk gibt, dann ist es Whisky, oder?
Das war, glaube ich, mal so. Inzwischen hat sich das deutlich geändert. Ich erlebe das zum Beispiel in meinem Whisky-Club hier in München, der vor gut 10 Jahren tatsächlich aus alten weißen Männern bestand und in letzten Jahren einen deutlichen Zuwachs an jüngeren Leuten und auch einen deutlichen Zuwachs an Frauen gewonnen hat.
Eine gute Flasche Whisky kostet aber dennoch mindestens 30 Euro, sag ich mal. Und einige werden da widersprechen und eher bei 50 einsteigen. Mit ihren Angeboten, sag ich mal, richten sie sich definitiv an die obere Mittelschicht und grenzen so die sogenannten kleinen Leute aus. Ist das noch katholische Kirche?
Das tue ich ganz bewusst nicht, indem ich zum Beispiel bei den Veranstaltungen, die ich selbst durchführe, keinen Eintrittspreis verlange, sondern es immer auf der Basis freiwilliger Spenden mache. Und das pendelt sich in aller Regel sehr gut ein, dass diejenigen, die etwas besser betucht sind, auch etwas mehr ins Körbchen tun, damit diejenigen, denen das schwerfällt, trotzdem zu ihrem Genuss kommen.
Aber Sie würden schon sagen, dass Whisky sowas ist wie das Fahren von Autos, bestimmte Automarken aus Skandinavien oder der Einkauf von Dingen in Läden, wo es sie noch gibt, die guten Dinge, also ein Distinktionsmerkmal ist.
Schon, Whisky ist etwas Besonderes, ist etwas, was man nicht in jedem Supermarkt findet, zumindest den Whisky, den es sich lohnt zu verkosten. Aber das ist ja auch das, was das Leben bereichert, dass es etwas Besonderes, Ausgesuchtes, Edles ist und nichts Alltägliches, was man überall und jederzeit haben kann.
Also dass es so ein bisschen elitär ist, damit kommen Sie klar, gerade auch, weil Priester anderen Zuschnitts ja eher einladend sein wollen in die Breite.
Das möchte ich durchaus auch, und das war eigentlich sogar der Anfang meines Engagements in Sachen Whisky, weil es mir wichtig war, mal mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die jetzt nicht so zum kirchlichen Stammpublikum gehören. Und zwar ganz unabhängig von der Gesellschaftsschicht oder vom Einkommen, sondern Menschen, die jetzt einfach mit Glaube, Kirche, Religion nichts oder nichts mehr anfangen können. Wie finde ich einen Weg, um diesen Menschen zu begegnen? Denn die Hemmschwellen der Kirche sind mittlerweile so hoch, dass ein nicht geringer Prozentsatz an Menschen sie auf gar keinen Fall überschreiten wird. Also muss ich einen Weg bahnen, wie ich mit diesen Menschen in Verbindung komme. Und mit dem Whisky hat das recht gut funktioniert.
Also Sie wollen quasi eine Entfremdung von Kirche und Lebensalltag, die Sie beobachten, mit Whisky aufheben und so diese Kluft verringern. Verstehe ich Sie richtig?
Sie verstehen mich absolut richtig. Genau das ist mein Anliegen, wobei ich immer sehr deutlich sage, dass die Methode, die ich jetzt anwende, also über den Whisky, gewiss nicht die einzige und beste ist. Das ist jetzt meine Methode.
Sie feiern auch regelmäßig Whisky-Gottesdienste und Sie schreiben, die seien immer völlig überfüllt. Ich kann mir das jetzt nicht genau vorstellen. Sie verkosten doch wohl hoffentlich nicht in der Kirche hochprozentige Getränke.
Nein, das tue ich nicht. Der sogenannte Whisky-Gottesdienst ist ein ökumenischer Gottesdienst, den ich einmal jährlich in München organisiere, der musikalisch mit Dudelsack und Folkmusik aus Irland oder Schottland gestaltet wird und der immer bestimmte Aspekte der Whisky-Kultur thematisiert, zum Beispiel die Gerste, das Korn, das Brot, was kann daraus werden, ist ja ein Bild, was in der Bibel auch sehr häufig aufgegriffen wird. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es dann immer ein Whisky-Fest im benachbarten Pfarrsaal und da wird dann auch Whisky verkostet.
Sie sind also eindeutig in unorthodoxem Fahrwasser unterwegs, was mich erstaunt, weil Sie, und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, im Übrigen ja wohl eher dem konservativen Lager Ihrer Kirche sich zugehörig fühlen. Wie kommen Sie, ist das für Sie ein Widerspruch?
Ich würde mich selbst dem konservativen Lager keineswegs zuordnen, sondern ich mag es eigentlich gar nicht, Menschen in solche Schubladen einzuordnen. Für die einen bin ich konservativ, für die anderen bin ich vielleicht progressiv. Das kommt immer sehr auf den Blickwinkel drauf an. Und ich denke mal, dass viele Menschen heutzutage das Gefühl haben, von der Kirche von vornherein in solche Schubladen eingeordnet zu werden. Je nachdem, wie sie leben. Und dieses Schubladendenken zu überwinden, ist mir ein ganz großes Anliegen.
Kriegen Sie angesichts Ihrer unorthodoxen Projekte Ärger mit Vorgesetzten?
Es gab durchaus schon mal kritische Anfragen. Allerdings habe ich auch schon sehr viel Zuspruch erfahren, weil meinen Vorgesetzten durchaus bewusst ist, dass ich auf diese Weise Menschen erreiche, die kirchlicherseits sonst nicht erreicht werden und auch nicht erreicht werden können.
Der Theologe und Pfarrvikar Wolfgang Rothe, seine Bücher Wasser des Lebens, Whisky-Wallfahrten und Whisky-Witze sind erschienen im Verlag EOS, Edition St. Ottilien, je 160 bis 180 Seiten mit vielen Fotos, kosten jeweils knapp 20 Euro. Danke Ihnen, Herr Rothe, für Ihre Eindrücke über Glaube und Genuss. Danke für den Besuch im Studio des Bayerischen Rundfunks.
Danke Ihnen, Herr Mein. Ich habe mich gefreut, hier sein zu dürfen.
Und vier der vielen, vielen Fotos in den Büchern von Wolfgang Rothe finden Sie im Internet auf unserer Website auf der Tag-für-Tag-Seite auf deutschlandfunk.de. Da können Sie unser Gespräch auch nachlesen und natürlich mit anderen teilen oder es einfach nachhören. Und gleich geht es hier weiter mit den Nachrichten. Danach kommt Kontrovers. Heute geht es um die Zukunft der EU. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke fürs Zuhören.